Mit dem Jona wollen wir uns heute beschäftigen, wenn wir große Glaubensworte der Bibel, Glaubenstexte der Bibel betrachten. Der Jona wird gemeinhin sehr verkannt. Er wird als jemand angesehen, der fleischlich war, der vielleicht gar nicht wiedergeboren, bekehrt war. Wenn ich als höre, was über den Jona gesagt wird, staune ich sehr. Jona wird im Neuen Testament von dem Herrn Jesus als Prophet deklariert. Darf ich das zur Einleitung kurz sagen, bevor ich weiter im Jona lese? Im Lukas-Evangelium im 11. Kapitel haben wir ein Kommentar über den Jona von dem Sohn Gottes, der zugleich wahrer Mensch ist. Lukas 11, Vers 29, da wird über den Jona Folgendes gesagt, und es ist gut, dass wir uns das auch merken. Als aber die Volksmenge sich haufenweise herzudrängte, fing er an zu sagen, dies ist ein böses Geschlecht, es fordert ein Zeichen, aber es wird ihm kein Zeichen gegeben werden, als das Zeichen des Propheten Jona. Der Herr Jesus sagt von dem Jona, dass er ein Prophet war. Und er sagt weiter in Vers 32, die Männer von Ninive werden im Gericht auftreten gegen dieses Geschlecht und werden es verurteilen, denn sie taten Buße auf die Verkündigung des Jona hin. Der Herr Jesus hat Gutes nur von dem Jona zu sagen. Was war das also für ein Mensch? Und warum ist dieser Prophet Jona, dieses Buch, ein Buch, was uns so oft in Verwunderung bringt, ins Erstaunen versetzt über diesen Bericht, weil er eben so, ja, wie soll ich es am besten sagen, er erzählt uns aus dem Leben eines Kindes Gottes, welches flieht. Das haben wir ja im ersten Kapitel jetzt schon gelesen. Und es erzählt uns, wie er dann also vom Herrn wieder zurückgebracht wird und trotzdem immer noch so sehr zu kämpfen hatte, dass er gar nicht sich freuen konnte daran, dass in Ninive Menschen Buße getan hatte. Darüber wollen wir uns heute Morgen ein bisschen Gedanken machen. Und wolle von dem her auch einmal betrachten, wie Glaube, biblischer Glaube, auch in Schwierigkeiten kommen kann. Dieses, was wir lesen in der Sprüche, der Gerechte fällt siebenmal, aber er steht wieder auf, ist etwas, was auch wir alle miteinander kennen. Und das betrachten wir uns heute Morgen. Aber jetzt lese ich so kleines bisschen weiter mit Jona Kapitel 2, damit wir da auch in den Text noch etwas besser hineinfinden. Also der Jona war auf der Flucht, der Herr hat ihn beauftragt, nach Ninive zu gehen, der Jona rennt vor dem Angesicht des Herrn weg. Jetzt heißt es in Kapitel 2, ab Vers 1, und der Herr entsandte einen großen Fisch, der Jona verschlingen sollte. Und Jona war im Bauch des Fisches 3 Tage und 3 Nächte lang. Und Jona betete aus dem Bauch des Fisches zu dem Herrn, seinem Gott, und sprach, aus meiner Drangsal rief ich zu dem Herrn. Und er erhörte mich, aus dem Schoß des Totenreichs schrie ich, und du hörtest meine Stimme. Denn du hattest mich in die Tiefe geschleudert, mitten ins Meer, dass mich die Strömung umspülte, alle deine Wogen und Wellen gingen über mich. Und ich sprach, ich bin von deinen Augen verstoßen. Dennoch will ich fortfahren, nach deinem heiligen Tempel zu schauen. Die Wasser umringten mich bis an die Seele, die Tiefe umgab mich, Meergras umschlang mein Haupt, zu den Gründen der Berge sank ich hinunter, die Erde war auf ewig hinter mir verriegelt. Da hast du, Herr, mein Gott, mein Leben aus dem Grab heraufgeführt. Als meine Seele in mir verschmachtete, gedachte ich an den Herrn, und mein Gebet kam zu dir in deinen heiligen Tempel. Die Verehrer nichtiger Götzen verlassen ihre Gnade, ich aber will dir mit lauter Stimme Lob opfern. Was ich gelobt habe, das will ich bezahlen. Die Rettung kommt von dem Herrn. Und der Herr gebot dem Fisch, und der spie Jona ans Land. Ich lese es bis hier und möchte noch mit uns gemeinsam still werden und beten. Ja, wir haben uns heute viel vorgenommen mit diesem Jona, mit diesem ganzen Buch, und dass es gelingen kann, das kannst nur du schenken, dass wirklich auch wir noch viel besser verstehen lernen, was biblischer Glaube ist und wie er manches Mal in Schwierigkeiten geraten kann und wie doch in diesen Schwierigkeiten du ja auch da bist und dich erbarmst. Erbarme du dich heute über uns. Du siehst, wo jeder Einzelne steht. O Herr, vor dir sind wir wie ein aufgeschlagenes Buch. Du siehst in unser Herz hinein. Nun rede hinein, Herr, in unser Herz und bewege uns und bringe du uns voran mit dir, dass wir verändert werden. Wenn wir dich kennen, dass wir auf dem Weg mit dir vorangehen, und wenn wir dich noch nicht kennen, dass wir überhaupt zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Herr, wir wollen dir danken, dass wir dir den Gottesdienst hinlegen dürfen. Wir haben nichts, was wir nun auch vorbringen könnten, wo wir sagen könnten, da können wir uns selber segnen. Du allein vermagst uns zu segnen. O, lass dein Segen ein reicher sein in unserer Mitte. Begegne du uns, wirke du an uns, schenke Gnade zum Hören wie auch zum Reden. Amen. Der Jona, ich habe es schon so ein bisschen angekündigt, was war das überhaupt für ein Mensch? Er war jemand, der im Neuen Testament von dem Herrn Jesus als Prophet und Evangelist erklärt wird. Und im 2. Königsbuch finden wir auch einen Kommentar über ihn. Alle, die mit mir aufschlagen wollen, dürfen es gerne tun. 2. Könige 14, Vers 25 steht von ihm Folgendes. Er lebte in der Zeit von dem Jerobeam, der Zweite von Israel, also ein König. Und dieser Jerobeam, der Zweite, war kein guter König. Es heißt in Vers 24, er tat aber, was böse war in den Augen des Herrn. Und dann heißt es in Vers 25, dieser eroberte das Gebiet Israels zurück, von Lebo Hamat an bis an das Meer der Arava, nach dem Wort des Herrn, des Gottes Israels, das er geredet hatte, durch seinen Knecht Jona. Durch seinen Knecht Jona, den Sohn Amittais, den Propheten aus Gath-Hefer. Das ist bei Nazareth im Norden Israels gelegen, westlich, südwestlich vom See Genezareth. Ein Knecht Gottes ist er gewesen. Aber warum flieht er vor dem Angesicht Gottes? Da machte sich Jona auf, Jona 1, Vers 3, um von dem Angesicht des Herrn weg nach Tarsis zu fliehen. Er flieht vor Gott. Ich kann euch nur ansatzweise versuchen, es zu erklären, warum er vor Gott geflohen ist. Und wir wollen uns eigentlich auch nicht zu sehr damit aufhalten oder beschäftigen, weil wir die exakten Gründe nicht kennen. Wir wissen nur eines: unter dem Jerobeam, dem zweiten hat es rein von der Ausbreitung des Gebietes Israels wieder eine Vermehrung gegeben. Zurückeroberungen hat es gegeben. Und so war es also eine Zeit, die in dieser Hinsicht sehr wohl eine gesegnete Zeit war. Und der Jona hat es auch so erleben dürfen. Aber vom Geistlichen her gesehen, was nun den Glaube betraf, war es eine schreckliche Zeit. Und das Volk Israel, der Jerobeam II. Lebte von 793 bis 700, also 52 regierte er, so muss ich es sagen, vor Christus. In dieser Zeit war also in Israel das geistliche Leben immer mehr und mehr im Rückgang begriffen. Die Menschen hatten ihre Götze, sie hatten ihre Philosophie, sie hatten ihre Lieblingsbeschäftigungen, mit denen haben sie sich dann auch beschäftigt, mit den Dingen. Aber es gab kein Interesse an dem Wort Gottes. Es war so, dass die Propheten es schwer hatten, der Kollege von ihm, Hosea und Amos, Obadja, die in dieser Zeit auch dem Herrn diente. Ihr könnt es selber nachlesen, wie sie über die Umstände und Zustände im Volk auch redete. Nun hat sich der Jona sicher gewünscht, dass in seinem Volke große Evangelisation stattfindet. Das würde wir gut verstehen können. Aber jetzt findet Evangelisation statt, mitten unter dem Feind, der als der zukünftige Eroberer Israels angekündigt war von dem Hosea, Zeitgenosse von dem Jona. Jona weiß, dass Assyrien, Ninive, Israel gefangen nehmen würde und wegführen würde ins Exil. Stellt euch das vor. Und Gott beruft ihn nun nicht nach Jerusalem, eine Evangelisation zu halten, sondern er beruft ihn nach Ninive, eine Evangelisation zu halten, Gericht anzukündigen, aufzurufen, Buße zu tun. Das lesen wir ja dann im dritten Kapitel von dem Buch Jona. Und es gefällt dem Jona gar nicht. Ich kann das gut verstehen. Und ich hoffe, ihr könnt es auch gut verstehen. Wir sind durchaus in der Lage, in unserem eigenen Leben Dinge zu haben, wo wir sagen, das gefällt mir nicht. Vielleicht denken wir da nicht gleich so weit, dass wir damit auch in Verbindung bringen, dass wir ja hier Gott kritisieren oder vor Gott wegrennen. Aber wir alle haben auch immer wieder Missfallen an Dingen, die in unserem Leben geschehen. Manches Mal sogar Missfallen an Dingen, die Gott tut. Im Jona Kapitel 4 heißt es, das aber missfiel Jonas sehr und er wurde zornig. Ja was, dass die Leute aus Ninive errettet worden sind. Bitte sagt mir nicht, dass ihr nie neidisch wart, dass vielleicht irgendwo anders auf dieser Erde Erweckung stattgefunden hat und Menschen errettet worden sind. Und ihr sagt, aber hier, da, wo ich meine eigene Familie habe, meine Nachbarn, die mir auf dem Herzen liegen, die werden nicht errettet. Wir sprechen das vielleicht nicht aus. Wir können dann, wenn wir im Gespräch mit anderen darüber reden, geistlich darüber reden. Sehr geistlich. Aber in unserem Innersten wissen wir genau, wie der Jona empfunden hat. Und wir wissen auch, was es heißt, vor Gottes Angesicht zu fliehen. Bitte sage jetzt niemand, ich bin noch nie vor Gott geflohen. Ich habe immer, also alles, was Gott auch in mein eigenes Leben hineingebracht hat, gut geheißen und habe mich darüber gefreut. Sünde kenne ich gar nicht. Das ist für mich eigentlich ein Wort, was also wie ein Fremdwort ist. Wir fliehen vor Gott. Wir wissen darum, was das heißt. Wir steigen vielleicht nicht in ein Schiff und fahren nach Tarsis. Aber wir verweigern manches Mal auch Aufträge. Ich hab euch gerade vorhin diese Liste, ne, also so hochgehalten. Es ist das Haus des Herrn. Gemeinde ist das Haus des Herrn. Und wenn wir für sein Haus nicht sorgen, nicht es sauber halten, dann sagen wir das Gleiche wie der Jona. Oh, das mache ich nicht. Das ist ja was ganz Kleines, wisst ihr? Aber das ist ja gerade das Große, sagt der Herr Jesus. Die unter euch, die groß sein wollen, werdet aller Diener. Wir fliehen, wir können ganz, ganz persönlich fliehen. Ich weiß nicht, ob du gerade auf der Flucht bist, aber das gehört mit zu unseren Lebenserfahrungen. Und ich möchte, dass wir alle hier ehrlich sind. Es ist nämlich nichts schwieriger, wie dass der Herr nun auch uns etwas beibringen will und wir sagen, ach, das gilt mir ja gar nicht, dazu gehöre ich nicht, ich bin kein Jona. Doch wir sind alle wie Jona. Und wir sind stur. Wir haben unseren Schädel, Dickschädel oder wie auch immer man es nennen möchte. Und wir lassen uns gar nicht gern etwas sagen. Wir sind selber unsere Herren gerne und bestimmen selber, was wir tun. Und wenn uns etwas nicht gefällt, sagen wir, nein, nein, nein. Wir können fliehen. Wenn nun in diesem Augenblick, da kommt jetzt das Thema des Glaubens zur Sprache, wenn nun in diesem Augenblick unser Glaube nur abhängig wäre von unserem eigenen Vermögen, wäre es mit unserem Glaube aus. Weil wir ja in diesem Augenblick gar nicht glauben. Weil wir vor Gott wegrennen. Weil wir hier fliehen, weil wir in unserem Stolz, jeder von uns hat diesen Stolz, einfach uns von Gott entfernen. Vielleicht merken wir es gar nicht, aber wir sind auf der Flucht, wir rennen vor Gott weg. Wir können sagen, was auch immer wir sagen wollen, aber wir rennen vor Gott weg. Wäre jetzt unser Glaube, unsere Errettung abhängig von unserem Vermögen, gäbe es keine Hoffnung für uns. Aber was lesen wir hier? Wir lesen, dass der Jona sich von dem Angesicht des Herrn weg entfernt hatte, aber, Vers 4, der Herr schleuderte einen starken Wind auf das Meer. Der Herr lässt der Jona nicht ziehen. Der Herr lässt der Jona nicht einfach davonlaufen. Der Herr gibt nicht einfach klein bei und sagt, ach ja, Jona, deiner Entscheidung muss ich mich beugen. Nicht? Also, was du entscheidest, das ist also für mich Autorität, da kann ich nichts machen, ich greife da gar nicht ein. Sondern der Herr Ich schwöre dich, der Herr. Und nun schleudert er einen starken Wind auf das Meer. Der Herr lässt Jona nicht aus seiner Hand fallen. Aber die Hand, die er jetzt zu spüren bekommt, ist eine Hand, die ihm Angst und Schrecke einjagt. War das schon mal auf einem Schiff im Orkan? Also ich noch nicht. Ich liebe eigentlich das Geschaukele, ich muss das ehrlich sagen. Aber ich glaube, ich würde es nicht mehr lieben, wenn ich dann mitten in einem Orkan mich befände und das Schiff so sehr in Gefahr geraten würde, dass alle Angst haben, auch diese Schiffsmänner da, dass das Schiff kentert. Was für ein Sturm bringt Gott in das Leben von dem Jona? Sind wir froh, dass er uns nicht einfach laufen lässt? Sind wir froh, dass er Mittel und Wege hat, um uns mit seiner mächtigen Hand so zu beeindrucken, dass wir auf einmal still werden? Wie ist der Jona still geworden? Er hat sich ja schon ins unterste Deck zurückgezogen, ist eingeschlafen. Da kommen nun die Schiffsleute zu ihm und sie sagen, was ist mit dir, dass du so schläfst? Und sie sprechen mit ihm und es kommt raus, er ist derjenige, der Schuld hat, weswegen er andere auch in Gefahr bringt. Und jetzt muss er sich dieser Sache stellen. Ich bin es. Ja, ich bin es. Ich fürchte den Herrn, aber ich bin vor seinem Angesicht geflohen. Vorerst bleibt es nur ein Bekenntnis anderer Menschen gegenüber. Es ist hier noch kein Gebet. Aber er muss Farbe bekennen. Der Herr bringt ihn dazu, Farbe zu bekennen. Es ist gut, dass dies geschieht. Wisst ihr, wenn wir, ich will es mal so sagen, auf unserem Weg einfach weitergehen dürften und wir wären aber innerlich gar nicht also mit dem Herrn eins, dann würden wir anfangen, scheinheilig zu sein. Scheinheiligkeit ist somit das, was am Schlimmste ist und was also auch unserem eigenen Leben ganz schlecht tut. Das lässt der Herr nicht zu. Er schleudert ein starker Wind in unser Leben hinein. Oh, das kann er kann uns packen. Er kann uns so packen und ergreifen, dass wir auch so richtig durchgerüttelt sind. Kennst du das? Wenn du ein Kind Gottes bist, wirst du das kennen. Das macht er bei alle seiner Kinder. Er kann dich schütteln, er kann so gewaltig in dein Leben hineinreden, dass du schreckliche Angst bekommst. Und dass du vor anderen bekennen musst, ja, ich bin auf der Flucht vor Gott. Und das ist erst der Anfang. Das ist ja erst der Anfang von dem Werk Jesu Christi hier in diesen Glaubensnöten, die der Jona hat. Ich bin heute Morgen nicht mit dem Ziel angetreten, den Jona zu kritisieren und über ihn zu schimpfen, dass er vor Gott geflohen ist, denn ich kenne mich und ich kenne euch, dass ich weiß, dass wir genau dasselbe tun. Ich bin angetreten mit dem Ziel, euch von dem Heiland zu erzählen, der seine starke Hände ausbreitet, um unsere Herzen zu reinigen und zu verändern, dass wir wieder zu uns zurückkommen. Dass wir dann eben auch bekennen, ich fliehe vor dem Herrn. Ja, ich fürchte den Herrn, aber ich bin auf der Flucht. Dies alles konnte den Jona ja noch nicht bewegen, seinen Auftrag anzunehmen, den er von Gott bekommen hat. Er wird über Bord geworfen. Wir haben es ja gelesen. Und nun kommt also ein großer Fisch, den der Herr entsandt hat. Dieser starke Wind war schon so ein Mittel, welches der Herr verwendet hat, um den Jona zu sich zurückzubringen. Aber nun wird es richtig finster. In diesem Fisch war keine Lampe, war keine Birne, war kein Licht, so dass er für sich dort eben auch es gemütlich gehabt hätte. 3 Tage lang war er in diesem Fisch. 3 Tage lang war er in dieser Finsternis. Und dieser Fisch, was auch immer es für ein Fisch war, es spielt hier gar keine Rolle, es war ein Fisch. Und dieser Fisch ging nun mit dem Jona in die Tiefe hinab. Das sind Augenblicke, die wir, wenn wir sie erleben und erfahren, gar nicht gleich mit dem Herrn in Verbindung bringen. Denn was ist es denn anders als ein Orkan? Was ist es anders als ein Fisch? Aber dann kommt es schon, dass wir auf einmal feststellen, der Herr redet mit mir. Aber der Herr bringt uns zuallererst an unser eigenes Ende. Ich bin von deinen Augen verstoßen, sagt Jona in Kapitel 2. Wasser umringten mich bis an die Seele, die Tiefe umgab mich, Meergras umschlang mein Haupt. Zu den Gründen der Berge sank ich hinunter, die Erde war auf ewig hinter mir verriegelt. Die Wogen des Herrn gingen über ihn. Wenn du das erfährst, dann bitte denk nicht, dass der Herr dich zerstören will, denn genauso fühlt es sich an. Denk nicht, dass der Herr dein Leben auslöschen möchte, denn genau so fühlt es sich an. Denk nicht, dass der Herr dir alle Freude nehmen möchte, denn genau so fühlt es sich an, sondern denke daran, dass alle seine Schläge nur das eine Ziel haben, dich näher zu ihm wieder zurückzuführen. Dich wachsen zu lassen, mitten in deine Schwierigkeiten, in denen du dich befindest. Es muss ja gar nicht Flucht sein, es können manchmal ganz andere Dinge sein, die uns Probleme bereiten. Schwierigkeiten, die wir mit dem Herrn Jesus und unserem eigenen Leben und Dinge in unserem Leben haben. Ich habe diese gute Botschaft, der Herr ist in der Lage, mit diesen Schwierigkeiten umzugehen. Ich habe die gute Botschaft, dass der Herr in der Lage ist, wirklich auch hier zu helfen. Es ist er selbst, der in die Tiefe führt. Und er möchte, dass du es für dich kennenlernst und ich es für mich kennenlerne. Es ist aus, es ist vorbei. Da ist gar keine eigene Kraft mehr. Da ist gar keine eigene Fähigkeit mehr zu retten, etwas zu tun, etwas zu machen. Da ist nur noch das Wahrnehmen der eigenen Verlorenheit, der eigenen Schwachheit, des eigenen Elends. Über mir sind alle Wogen zusammengebrochen. So wenig wird es Liebe, so sehr brauchen wir das immer wieder. Heute in unserer Zeit, in der wir leben, hat man manchmal den Eindruck, dass Christen ganz besonders dann auch als Gesundgelder, wenn sie selbstbewusst sind, sie halten etwas von sich, von ihren Fähigkeiten. In der Bibel wird Paulus für uns vorgestellt als jemand, der von sich sagte, ich bin der größte Sünder. Das heutige Verständnis vom Christentum ist ein völlig unbiblisches. Je mehr ich mir meiner eigenen Schwachheit bewusst bin, umso besser. Je mehr ich mir bewusst bin, dass ich ohne den Herrn Jesus keinen Schritt tun kann, umso besser ist es. Aber der Herr wird es immer wieder in deinem und in meinem Leben bringen und wirke, dass wir an unser Ende kommen, dass wir ganz und gar verloren sind. Und wir spüren es ganz kräftig, ganz tief in unserem eigenen Herzen. Und dann kommt das, was nun auch durch Gottes Gnade eben gewirkt wird und was wir hier eben auch in Kapitel 2, Vers 2 lesen. Und Jona betete aus dem Bauch des Fisches zu dem Herrn. Er sagt, du hast mein Leben aus dem Grab heraufgeführt. Es ist nicht er gewesen. Ganz klar, in dieser Situation, in einem Bauch von einem großen Fisch, was will man denn da machen? Da kann man gar nicht mehr viel machen. Also, da ist aus. Kann man nicht mal sagen, jetzt, ich will hier wieder raus und dann passiert es dann gleich. Es ist der Herr, der uns, wie er uns in die Tiefe geführt hat, wieder aus der Tiefe herausholt. Das ist ja nun im Neuen Testament nun auch etwas, wo der Herr Jesus auf sich bezieht und auf seinen Tod und seine Auferstehung, wie Jona 3 Tage im Bauch des Fisches war, so würde er eben auch 3 Tage im Tod sein und dann auferstehen. Aber diese Auferstehung geschieht. Diese Auferstehung wird der Herr in deinem eigenen Leben immer wieder bewirken, dass du aufstehen kannst. Dass du aus der Tiefe wieder herausgeführt wirst und dass du als erstes dann, ja, du kommst eigentlich zum Nachdenken. Ne? Du wirst jemand, der dann auf einmal auch wieder sich besinnt, als meine Seele, Kapitel 2, Vers 8, in mir verschmachtete, gedachte ich an den Herrn. Manches Mal muss es noch ein Stück tiefer gehen, weil du noch gar nicht an den Herrn denkst und immer noch überzeugt bist davon, dass du rauskommst aus diesem Loch. Dass du selber rauskommst. Aber nein, du kommst nicht raus. Du kommst nicht raus aus diesem Loch. Es ist unmöglich für dich. Der Herr muss es dir zeigen. Der Herr muss dich in deinem Herzen davon überzeugen, dass du an ihn denken musst. Ich weiß nicht, in welchem Loch du dich befindest. Aber glauben wir, alle Löcher, in denen wir uns befinden, haben nur dieses eine Ziel, dass wir ganz neu an den Herrn denken. Das ist Gottes Absicht. Da sitze ich jetzt. Und es gibt kein Licht, es gibt keine Hoffnung, es gibt keine Zuversicht für mich. Ich heule, ich bin einsam, ich bin allein. Aber der Herr führt mich jetzt dahin, dass ich an ihn denke. Als meine Seele in mir verschmachtete, gedachte ich an den Herrn. Aus diesem Grund kann ich das nicht ausreichend genug unterstreichen. Glaube, biblischer Glaube, ist ein Werk Gottes. Es ist nichts, was wir von uns aus produzieren und erhalten können und uns selber bewahren können. Wir werden bewahrt durch den Glaube, den Gott wirkt. 1. Petrus 1, Vers 5. Es ist sein Werk, dass wir dann auf einmal zum Nachdenken kommen, dass wir dann auf einmal sagen, und jetzt gehe ich zum Herrn mit meiner ganzen Nöte. Und wir beten. Wir beten. Ein Gebet, geleitet durch den Heiligen Geist, geleitet durch die Wahrheit. Und ich sprach, so heißt es in Kapitel 2, Vers 5. Und jetzt redet er auch mit dem Herrn, ich bin von deinen Augen verstoßen. Dennoch will ich fortfahren, nach deinem heiligen Tempel zu schauen. Seht ihr, merkt ihr, dass hier der Herr am Werk ist? Jeder in dieser Welt, der etwas Schreckliches erlebt, der sagt sich noch mehr von Gott los. Wie kann Gott das zulassen? Der rennt noch mehr von Gott weg und gibt Gott allem, also die Schuld. Aber hier wird jemand in den Abgrund gestoßen und er sagt, dennoch will ich fortfahren, nach deinem heiligen Tempel zu schauen. Das ist etwas, was der Herr in sein Herz hineingelegt hat. Und was jetzt in seinem Herzen als Frucht des Heiligen Geistes emporkommt und was ihn dahin bringt, in die richtige Richtung zu schauen. In den Himmel zu schauen, zu Gott hinzublicken, wegzuschauen von dieser Erde. Wo blickst du hin? Was ist nun der Bereich, wo du dir Hilfe erwartest in deiner Finsternis? Was ist dein Ziel, wenn du immer mehr in die Tiefe sinkst und das Meergras sich um dein Haupt schlingt? Wo gehst du hin? Es gibt nur einen Ausweg, der heißt Jesus Christus. Im Psalm habe ich jetzt erst gelesen, Herr, hilf mir. Denn ich bin dir zugetan, so heißt es im Psalm 86. Du hast mich errettet, du bist mein Retter, hilf mir. Genau das macht der Jona. Er wendet sich an den Herrn, er kommt zu ihm und schaut in den Tempel und schaut nach ihm. Und er erinnert sich daran, die Rettung kommt vom Herrn. Und nun wird er an die Oberfläche ins Licht wiedergebracht, kehrt zurück in das Leben und der Fisch speit ihn aus. Und er hat gesagt, ich möchte, was ich gelobt habe, erfüllen. Kapitel 2 haben wir es ja gelesen. Vers 10, was ich gelobt habe, das will ich bezahlen. Das ist auch unsere Rede dann. Der Herr erzieht uns und bringt uns dahin, dass wir ganz neu wieder sagen, ich möchte den Weg mit dem Herrn gehen. Ich möchte ihm gehorchen, ich möchte ihm folgen, ich möchte ihm dienen. Und trotzdem sehen wir, dass der Weg auch weiterhin ein schwieriger ist, dass er problematisch ist, dass es nicht einfach ist. Obwohl er zweite Chance bekommt, der Herr gibt ihm zum zweiten Mal, Kapitel 3, Vers 1, den Auftrag, nach Ninive zu gehen. Und er geht nach Ninive, er ist gehorsam. Können wir geschwind die Türe wieder zumachen? Das wäre ganz gut. Er ist gehorsam. Er geht wirklich nach Ninive. Wisst ihr, es ist ja manchmal so, dass dann manch einer sieht einen anderen Christen und er sagt, also, was auch immer er da tut für den Herrn, das ist alles noch so unvollkommen. Es ist mir viel lieber, jemand dient dem Herrn in seiner Unvollkommenheit, als dass er nicht dem Herrn dient. Es gibt zu viele in der Gemeinde Jesu, die nicht dem Herrn dienen. Lieber ist mir's, das sind Geschwister und sie haben vielleicht Fehler. Und sie machen das eine oder andere noch nicht richtig. Und sie sind wirklich auch auf einem schwierigen Weg. Aber sie dienen dem Herrn. Sie dienen dem Herrn. Sie lassen sich rufen. Sie gehen. Wie hartherzig sind wir manchmal. Der Herr ruft. Wir sagen, ich möchte den Jona nicht kritisieren. Mir ist ein Jona 10-mal lieber wie Leute, die dem Herrn nicht dienen und nur da sitzen und einfach ihr Christsein so leben. Wir können manchmal auf andere zeigen und sagen, schau dir, wer das gemacht hat. War nicht richtig. Da hat er einen Fehler gemacht. Ja, das ist wahr. Wenn du dem Herrn dienst, wirst du Fehler machen, du wirst versagen, du wirst Dinge verkehrt machen, andere werden dich kritisieren. Das ist auch übrigens ein Grund, warum viele nichts machen. Sie wollen nicht kritisiert werden. Gehören wir zu denen, die sich hinstellen, auf andere mit Finger zeigen und sagen, das macht er schlecht? Bitte, das wollen wir nicht machen. Wir wollen die, die dem Herrn dienen, für sie beten. In ein Vorbild sein. Wisst ihr, was ein Vorbild ist? Ein Vorbild ist jemand, der etwas vorbildet. Er geht voran und tut etwas und sagt, wenn du mich siehst, und mir hinterher gehst, kannst du auf einem guten Weg gehen. Müssen wir uns vielleicht darüber einmal Gedanken machen, ob wir mit dem, was wir tun, anderen zeigen, wirklich aufzeigen, wenn du so in der Gemeinde, wo ich hingehe, wenn du so in dieser Gemeinde lebst, wirst du ein Vorbild sein, so wie ich lebe. Sollte das nicht unser Herzenswunsch sein, dass wir Vorbilder für andere sind? Könnte das ein Grund sein, warum der Herr nicht Leute hierher schickt, weil wir keine Vorbilder sind? Versteht ihr, was ich meine? Weil er gar keine Menschen bringen kann und von uns erwarten kann, dass wir für sie Vorbilder sind, weil wir es gar nicht sein wollen, weil wir uns einfach verweigern. Ich möchte das nicht jetzt als etwas Grundsätzliches hier sagen und alle anklage. Aber ich möchte, dass wir uns alle darüber Gedanken machen. Was wollen wir? Wir wollen dem Herrn dienen. Wir können es noch nicht vollkommen. Und wir werden immer wieder auch vorfinden, dass Einzelne vielleicht, die ihren Dienst tun, es noch nicht richtig machen. Dann wollen wir umso mehr für sie beten. Dann wollen wir umso mehr für sie persönlich ein Vorbild sein. Jona geht voran, Jona verkündigt in Ninive und es kommen Menschen zum Glauben. Sie haben Buße getan. Im Neuen Testament habe ich es euch vorgelesen. Aber Jona kann sich nicht darüber freuen. Es missfiel Jona sehr und er wurde zornig. Heißt es in Kapitel 4, Vers 1. Unser Weg, den wir gehen in die Herrlichkeit, ist ein langer Weg. Also, wenn wir jetzt mal das normale Alter eines Menschen betrachten, 70, 80 oder darüber, dann haben wir eine längere Strecke zu gehen. Und manch einer hat sich ja schon mal so gefragt, warum ist das überhaupt so, dass wir so viele Jahre brauchen? Könnte der Herr nicht einfach uns retten und in die Herrlichkeit bringen und alles so zwischendrin lassen wir sein? Das ist alles so schwierig, es ist einfach so anstrengend, es ist so belastend. Das Leben ist schwer. Und ich kann euch gar nicht sagen, dass es leichter wird, sondern im Grunde genommen ist es ja so, je älter wir werden, umso schwerer wird es ja. Habt ihr euch schon mal darüber Gedanken gemacht, warum der Herr Jesus es so bewirkt und es so führt, dass wir in unserem Leben so viel zu kämpfen haben und manches noch gar nicht gelingen will und wir wie der Jona in einer Sache, wir kommen gar nicht voran. Jetzt haben wir was getan und es war gut. Wir waren gehorsam, aber immer noch, also die Freude ist noch nicht so da. Wir sind immer noch so am Kämpfen mit Gott. Das kennen wir doch. Jeder, der ein bisschen ehrlich mit sich selber ist, wir kennen es. Aber es hat einen Grund. Es hat einen ganz entscheidenden Grund, warum der Herr so uns erzieht. Der Grund besteht darin, dass wir ihn brauchen. wenn wir so in Not sind. Wir können uns nicht mehr freuen. Wir sind jetzt wieder auf einem besseren Weg. Wir sind wieder vorangegangen. Wir haben wieder so unsere Berufung ernst genommen. Wir dienen wirklich dem Herrn, aber wir können uns immer noch nicht freuen. Und es ist, wenn man es erfährt, wenn man es erlebt, wenn man in so einer Situation drin ist, es ist so schwierig, damit zu leben. Man hat dem Herrn gedient. Aber trotzdem fehlt die Freude. Aber es hat nur diesen einen einzigen Grund, dass Jesus Christus uns noch wertvoller wird. Wir von uns aus, wenn wir das so einfach alles machen könnten, wir bräuchten den Herrn Jesus nicht und wir würden auch gar nicht uns nach ihm ausschauen. Wir sind nicht so verliebt in Jesus Christus, wie wir es sein sollten. Und dazu dient die Erziehung des Herrn Jesus in unserem eigenen Leben, dass er unsere Liebe zu ihm wirklich auch noch wachsen lassen möchte. Und aus dem Grund lässt er uns merken, wer wir sind. Wenn ich Menschen begegne, Kinder Gottes, und sie haben von sich selbst eine Meinung, dass sie sich eigentlich für ganz anständige Menschen halten, dann befürchte ich, dass sie noch nie in den Spiegel geschaut haben, wirklich in den Spiegel Gottes. Dass sie noch nie wirklich vor Jesus Christus gestanden sind mit seiner Herrlichkeit und noch nie ihre eigene Sündhaftigkeit so wahrgenommen haben, wie sie wahrnehmen sollte. Der Herr Jesus lässt unsere Sünde in unserem Leben richtig sündig werden. So sündig, dass es uns davor ekelt, dass es uns schlecht wird, dass wir uns selber noch mal leiden können, dass wir unausstehlich sind. Das ist notwendig. Das ist absolut notwendig, damit wir überhaupt zu ihm kommen und mehr von ihm begehren und weiter wachsen wolle, weiter geheiligt werde wolle. Manches, was du gerade erfährst in deinem eigenen Leben und was schwer ist, hat genau dieses Ziel. Es soll dich dahin bringen, noch mehr den Herrn Jesus zu begehren und dir noch mehr zu zeigen, du kannst dich anstrengen, wie du willst. Ohne Jesus kannst du nicht leben. Auch wenn du gehorsam bist, auch wenn du jetzt tust, was der Herr sagt, wenn du rein formell nach Ninive gehst und evangelisierst, durchaus möglich, dass du immer noch freudlos bist. Aber dann kommt der Wunderbaum, wie es so schön bei Luther übersetzt wird, der Rizinus oder Elberfelder übersetzt Wunderbaum. Darf ich das euch am Schluss noch sagen? Ich bin gleich am Ende. Das Buch Jona endet in einer Art und Weise, dass man sich die Frage stellt, Mann, was ist das für ein Buch? Es ist ein Gespräch mit dem Propheten, wo er den Propheten sagt, ich sollte kein Mitleid haben mit der großen Stadt Ninive, in der mehr als 120.000 Menschen sind. Du hast Mitleid mit dem Rizinus, der ist vor dort. Eine Pflanze, wo der Jona darüber traurig war, die der Herr ihm geschenkt hat. Und er, der Herr, erklärt ihm nun, was sein Anliegen ist. Wisst ihr, das ist Seelsorge. Ich möchte in keiner anderen Seelsorge als in der Seelsorge des Herrn Jesus mich befinden. Wenn ich unausstehlich bin, wenn ich mich nicht mehr freuen kann, wenn ich einfach nur noch wegrennen will, wenn ich Gott nicht mehr verstehen kann, wenn ich Anliegen für mein eigenes Volk, für meine eigenen Leute habe und da draußen die Feinde, sie tun Buße. Und ich habe absolut keine Freude daran. Dann möchte ich nirgendwo anders sein als in den Händen Jesu. Ist das nicht herrlich, wie er ihn erträgt, der Herr? Da haben wir diesen brummbärigen Prophet, diesen übellaunigen Prophet, der außerhalb von Ninive auf einer Anhöhe sitzt und sagt, jetzt will ich mal schauen, was da passiert. Hätte der Herr regnen und donnern lassen, man hätte es verstanden. Hätte er ihn mit einem Blitzstrahl hinweggefegt, als Strafe, als Gericht, man hätte es verstanden. Aber der Herr lässt den Rizinus wachsen, der Herr gibt ihm Schatten. Das ist Gnade. Das ist nicht verdient. Wir haben nicht verdient, was wir von Jesus erhalten. Wir können es uns gar nicht verdienen. Es ist ein Geschenk, es ist sein Werk. Wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir darin wandeln. Es ist sein Werk, das Werk des Vaters, das Werk des Vaters, das Werk des Sohnes, das Werk des Heiligen Geistes. Ich freue mich auf mein Rizinus jetzt also, wenn wir an der Schluchsee fahren. Ich freue mich auf all die Gespräche, die der Herr mit mir führt, wenn er mir weiter Dinge erklärt. So vieles verstehe ich noch nicht. Aber der Herr wird nicht aufhören, mit mir zu reden und mir Dinge zu erklären. Und der Herr wird nicht aufhören, mit euch zu reden und euch Dinge zu erklären. Dinge, die ihr jetzt im Augenblick noch gar nicht versteht. Er wird nicht aufhören. Das ist die Botschaft des Propheten Jona. Es ist Gottes Gnade, es ist Gottes Treue, es ist Gottes Auferstehung, damals im Leben von diesem Menschen. Und hier wird der Herr verherrlicht. Hier wird er verherrlicht. Er trägt jemanden, der unleidlich ist, der unbarmherzig ist, der lieblos ist. Das alles könnte man vom Jonas sagen, aber das alles könnte man von mir und von dir genauso sagen. Ich bin froh über das Buch Jona, dass es in der Bibel sich befindet. Ich möchte nicht über den Jona schimpfen, sondern ich möchte dankbar darüber sein, dass ich so einen Herrn habe, weil ich genau so wie Jona bin. Ich bin kein bisschen besser. Und ich darf unter dem Wunderbaum Gottes sitzen, in dem Schatten des Allmächtigen. Und ich darf in seinem Frieden leben. Und ich darf durch Gottes Geist gelehrt werden und darf auch unterwiesen werden. Was haben wir für ein herrliches Erbe? Und wie werden wir am Ende einmal herrlich und ohne Flecke und ohne Runzel vor ihm stehe, vor unserem Heiland und vor dem himmlischen Vater. Wenn ich hier abschließe, möchte ich dich fragen, gehörst du zu Jesus? Weißt du, wovon ich gesprochen habe? Es ist wichtig, das zu wissen, im Herzen Gnade zu erfahren. Jesus Christus im Herzen wohnen zu haben. Wenn das nicht der Fall ist, dann ruf ihn an, dass er dir beisteht. Sonst wirst du fliehen und wirst dich ganz abwenden. Wie es in dieser Welt so viele tun im Augenblick, sie wenden sich so sehr von Gott ab, dass sie also Ende, wie es heißt in der Offenbarung, in die Felsklüfte fliehe bei der Wiederkunft des Herrn. Heute ist der Tag, wo der Herr dich ruft zur Umkehr. Kehre um zu ihm. Und die, die den Herrn kennen und die jetzt in dem Leben sich befinden, wo ihr sagt, es ist nicht so, wie ich es gehört habe aus den Büchern, es ist nicht so, wie ich es in der Bibel auch vorfinde, der Herr ist gekommen, dass ich lebe und volles Genüge habe, sondern es ist eher so, ein Schritt vorwärts gehe, zwei Schritt wieder zurück und dann vielleicht mal zwei Schritt vorwärts, ein Schritt zurück. Wenn du es so empfindest, dann bring es dem Herrn, dann sag es dem Herrn, dann rede mit dem Herrn, such ihn auf, aber vertrau ihm. Vertrau ihm, dass er dich durch diese große Schwierigkeit hindurchtragen wird, wie er den Jona getragen hat. Und er hat Mittel und Wege, das zu tun. Manchmal ist es seine Sturmhand, die uns so richtig erschrecken muss. Manchmal ist es aber auch der Rizinus, sein göttlicher Schatten und seine Barmherzigkeit, die uns dann wieder so viel Trost geben, so viel Unterweisung und so viel Hilfe, dass wir auf dem Weg weiter vorangehen können. Aber eines ist gewiss, der Herr wird uns nie aus seiner Hand fallen lassen. Der Herr wird uns bis zum Ziel bringen. Und dort werden wir ihn schauen in seiner Herrlichkeit. Ich möchte am Schluss mit uns gemeinsam still werden und beten. O lieber Herr, wir sind genauso wie der Jona, kein bisschen besser. Du hast es mit uns nicht leicht, wir können leicht davon reden, dass wir Glaube und dass wir gehorchen wollen. Aber in unserem Leben geht es uns ganz arg oft so wie dem Paulus, das Gute habe ich wolle und dann habe ich doch das Böse getan. Herr, du bist unsere Hoffnung. Wir allein auf uns gestellt, wir sind verloren, aber weil wir zu dir gehören, wirst du deine Winde senden und deine mächtige Hände ausbreiten, dass wir bewahrt bleiben, dass wir nicht vor dir wegrennen können. Du bringst uns in deine Tiefen, um uns an unser Ende zu erinnern und uns immer wieder zu diesem Ende zu führen. Und du bringst uns aber auch wieder ans Licht. Und möchtest uns, Herr, zum Dienst bringen und uns weiter unterweisen und uns weiter trösten. Dafür danken wir dir. Wir haben es nicht verdient, dass wir errettet wurden. Es ist wirklich ein Geschenk. Es ist deine Gnade. Es ist dein vergossenes Blut. Ach, Herr, sei uns auch in der kommenden Woche gnädig. Auch wenn wir manchen schwierigen Weg vielleicht vor uns haben. Auch wenn wir manches Mal auch wieder wegrennen, wenn wir manches Mal Missfalle haben an Dinge, die du in unser Leben bringst, hab Erbarmen mit uns, Herr, und wirke du weiter an uns Heil und lass durch uns doch auch andere dahin kommen, dich lieb zu haben und dich zu erkennen. Amen.